Werbung. So, Kai, weißt du, was wir heute machen?
Nee.
Grünes Pesto mit Zucchini.
Nein, Andreas, wir sind jetzt mittendrin im Bobcast.
Ja, ja, und die Folge geht ja noch ein bisschen. Da können wir ruhig zwischendurch ein bisschen was snacken.
Okay.
Schmeckt auch richtig gut, das sage ich dir. Dieses Rezept habe ich von Koro.
Ah.
Da gibt es qualitativ hochwertige und innovative Produkte, viele davon in Bio-Qualität. Ja, und dann gibt es eine große vegetarische und vegane Auswahl. Ich habe mir hier die Zutaten für unser grünes Pesto mit Zucchini bestellt. Nämlich Hefeflocken, Kürbiskerne und Olivenöl. Und das ist sogar Bio-Rosmarin-Olivenöl. Den Rest habe ich vom Markt besorgt.
Mhm. Und jetzt hast du hier mit deinem Balsamico-Essig und dem Kräutersalz schon eine ziemliche Sauerei gemacht, finde ich.
Oh, das macht doch nichts. Kai, kannst du mal die Kürbiskerne fein mahlen?
Ja, okay.
Ich berühre die Zucchini mit den restlichen Zutaten und etwas Wasser zu einer Paste.
Ja, so. Ich finde, es riecht auch schon lecker. Und jetzt verstehe ich auch, warum ich heute ein gutes Holzofenbrot mitbringen sollte. Da kommt nämlich unser Aufstrich gleich drauf.
So, Kai, und jetzt musst du dreimal raten, wie nennen wir denn unser Andreas-Kai-Snack?
Keine
heute?
Ahnung.
Haschimitenhappen. Ist das toll?
Großartig.
Das können alle nachmachen. Also, bestellt auf www.korodrogerie.de eure Lieblingsprodukte. Und da gibt es auch viele Großpackungen, mit denen Verpackungsmüll eingespart wird. Sehr umweltfreundlich übrigens.
Das ist sehr gut. Und du hast doch sicher auch noch einen Gutscheincode für uns, oder?
Ja, natürlich. Gebt bei eurer Koro-Bestellung als Rabattcode einfach Bobcast ein und ihr bekommt einen 5% Gutschein. Einen Link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Wunderbar und guten Appetit.
Ja.
Werbung Ende.
Das ist der Podcast mit Kaschind und Andreas Fröhlich. Haschimite Fürst.
Hallihallo. Das Drehbuch ist Schwachsinn und der Regisseur ist übergeschnappt. Das kann nur eins bedeuten. Richtig, ihr seid im Podcast. Hallo, Andreas.
Also ich bitte dich.
Naja, der Regisseur ist übergeschnappt. Stimmt ja bei uns, oder?
Ne?
Looking at you, Ralf.
Okay, wir reden jetzt nicht von John Travis.
Nein. Naja, der auch, okay. Aber gut. Also, heute tauchen wir tief ein hinter die Kulissen von Hollywood. Eine Folge, bei der es um die Abgründe der Filmindustrie geht, kann man vielleicht sagen. Bevor wir da einsteigen.
Zu Halloween spielt die ganze Geschichte.
Ja, das auch, genau. Gibt einen schönen Hintergrund. Aber bevor wir da so richtig einsteigen, wollte ich dich mal fragen, Andreas, wie sind denn deine Erfahrungen als Schauspieler mit dem Medium Film oder zumindest Fernsehen? Du hast ja auch ein paar Sachen gemacht, haben wir hier auch schon drüber gesprochen. Ich heirate eine Familie, Dagmar, das Meisterwerk mit Katrin. Wie ist es für dich, die Arbeit mit der Kamera? Fühlst du dich da wohl?
Das ist ja schon ewig her. Also ich habe das ja eher als Kind gemacht, verschiedene Rollen gespielt und dann später auch als Jugendlicher, so Wichert's von nebenan, solche Sachen. Ich habe das als Kind, habe ich das wirklich geliebt, weil ich es mochte, mich in Szenen hineinzuversetzen.
Ja.
Und als Kind machst du sowas natürlich intuitiv. Das ist so wie Spielen im Sandkasten. Dann wirst du natürlich auch als Kind umhegt und umsorgt. Du hast dann eine eigene Betreuerin gehabt. Das war früher übrigens oft die Mutter von Olli.
Ah, ja, ja.
Die hatte ja so eine Kindercasting-Agentur und war dann bei den Dreharbeiten auch öfter dabei. Ich muss dann aber sagen, so später dann, so mit 18, habe ich festgestellt, dass ich Szenen eigentlich auch ganz gerne mal ausprobiere. Ja, und die Fassung mache und ob man das so machen kann. Also ich habe auch nie den Text gelernt, sondern eigentlich immer dann am Set. Dafür brauchst du natürlich Zeit und auch einen Regisseur, der sowas dann auch durchgehen lässt. Aber du hast eben beim Drehen am Set, beim Film nicht so viel Zeit. Du wartest dann eigentlich stundenlang und dann bist du dran und dann muss die Szene eigentlich auch sofort sitzen und das gefiel mir dann weniger.
Mhm.
Und als ich älter wurde, habe ich dann gemerkt, dass ich doch lieber unsichtbar bleibe und das tue, womit ich angefangen habe, nämlich als Hörspieler zu arbeiten.
Ja.
Und bin dann über Umwege dann wieder zurück auf der Bühne gelandet, aber so dieses Drehen, Filmdrehen und Serien, muss ich ehrlich sagen, da musst du dann wirklich schon für brennen. Und ja, das habe ich eigentlich nie so getan.
Mm. Es ist auch immer unheimlich Alarm an so einem Filmset. Ne? Das sind halt
alle
immer
sind aufgeregt.
Viele Leute, es ja, ist ein Riesendruck. Ich habe jetzt hier lustigerweise vor 2 Tagen auch mal vor einer Kamera gestanden in Oslo beim norwegischen Fernsehen. Ja, es wurde gesucht für so eine Doku-Fiction, einen Nachrichtensprecher, der Deutsch spricht, also ein deutscher Nachrichtensprecher. Und weil ich da jemand kannte, haben die mich angerufen, haben gesagt, willst du das machen?
Ja.
Und das waren auch nur so ein paar Takes, aber da habe ich auch schon gemerkt, ah, es ist mir einfach zu viel Alarm.
Aber das war jetzt nur so eine Szene, wo du sitzt und dann eben Nachrichten sprichst.
Ja, einmal
also, du musstest jetzt keine Szene spielen.
Naja, es waren so kleine Ausschnitte, es waren so 4 Takes, wo ich irgendwelche so Katastrophenmeldungen in die Kamera sagen musste, aber da ging es dann schon los, weil ich dann gefragt habe, habt ihr so einen Teleprompter? Nee. Ja, wäre schon ganz gut, wenn du das auswendig.
Musst du schon auswendig.
Und dann
war
so, okay, dann lerne ich mal eben schnell diese Texte hier. Ne?
Oh, ja.
Und natürlich hilft dann so ein bisschen, dass man sowas auch schon mal gemacht hat. Ich war jetzt nicht nervös oder so, aber du merkst einfach, da stehen dann zoppelt ein Tonmann an dir rum und du wirst geschminkt und es ist so viel Alarm irgendwie.
Ja, ja.
Und
ja,
das,
ja,
das macht
da musst
was
du ruhig
ganz
bleiben.
Genau,
ja, ja,
richtig.
Genau.
Und das ist, finde ich, deswegen bin ich auch lieber Hörspieler vor oder hinter dem Mikro, weil das einfach irgendwie ruhiger und intimer.
Ja, du hast deinen Text vor dir und du kannst den interpretieren und das ist dann, du spielst damit zum doppelten Boden und das finde ich eigentlich immer ganz
genau
gut.
Ja. Und man kann auch noch mehr behaupten. Also was man mit seiner Stimme macht, kann, finde ich, noch vielfältiger fast sein, als wenn man immer sein Gesicht nur hat. hinhalten muss.
Ja.
Naja, auf jeden Fall. Der Betrieb und die Hierarchien an einem Filmset, darum geht es ja auch in dieser Folge. Aber ich würde sagen, ich lese jetzt erstmal den Klappentext. Ein Filmstar verschwindet. Dilla Rourke, Hauptdarsteller im Horrorstreifen Atemlos 2, erscheint nicht zu den Dreharbeiten auf dem Friedhof. Die Zentrale der 3 Fragezeichen wird überfallen und verwüstet. Trotzdem heften sie sich an die Fersen von Erfolgsproduzent Marty Morningbaum, seinem Regisseur und dem mysteriösen Kristallkugel-Guru mit dem 3. Auge. Eine knallharte Betrugsgeschichte live aus dem glitzernden Showgeschäft.
Ja,
ja,
das
knallhart.
Ist ja interessant. Du hast jetzt gerade atemlos gesagt, aber heißt es nun atemlos oder atemberaubend?
Richtig.
Weil im Hörspiel heißt es ja dann atemberaubend.
Atemberaubend, genau. Ja. Das geht's schon mal los.
Da geht's schon mal, geht's schon mal falsch los.
Und knallhart? Naja, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie findest du diese Folge, Andreas? Fangen wir doch mal da an.
Ja, gut. Also was ich eigentlich interessant finde, ist, dass das ja eigentlich wirklich ein reiner Peter-Fall ist. Bob und Justus sind zu Beginn ja eigentlich überhaupt nicht dabei. Und Peter möchte den Fall verschwundener Filmstar zu Beginn alleine lösen. Und das, finde ich, ist ja schon so ein ungewöhnlicher Ansatz. Im Buch, was ganz interessant ist, wird angedeutet, dass Peter eine kleine Identitätskrise hat.
Aha.
Und sich zum ersten Mal fragt, brauchen mich Justus und Bob überhaupt? Was habe ich als zweiter Detektiv überhaupt für eine Funktion?
Ja.
Justus kann doch sowieso immer alles alleine. Und das ist neu, weil man dadurch natürlich auch ein bisschen was von Peters Innenleben erfährt und man mitbekommt, dass sich der zweite Detektiv eben auch solche existenziellen Fragen stellt und an sich auch zweifelt. Im Buch wird das jetzt weiter ausgespielt und auch ein bisschen beleuchtet, mehr beleuchtet. Im Hörspiel wird es dann nur kurz angerissen. Gibt's ja dann auch diese Szene, wo Bob das dann als Scherz abtut, als Peter zugibt, dass er den Fall zuerst eigentlich alleine lösen wollte. Und im Hörspiel wird es dann gar nicht mehr thematisiert. Aber ich finde die Schauspieler, die Sprecher toll. Wir haben ja Rolf Becker, dann haben wir Helmut Ahner. Und ich finde die Sounds gut.
Ja.
Also auch gerade zum Ende, da müssen wir ja dann nochmal drüber reden. Das ist toll produziert. Und selbst wenn dich das jetzt gar nicht so großartig interessiert, diese Szenerie am Filmset, es kommt doch irgendwie Spannung auf. Und du bleibst dran. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Wie findest du die Folge? Du hast mir irgendwas erzählt, du findest sie eckig.
Was sperrig, habe ich dir geschrieben.
Und stolz. Bist du auch schon wieder?
Ich stolpere permanent.
Ja, immer
stolper
gerne.
Immer. Hat mir
über was
auch,
bist du denn diesmal gestolpert?
Auch mal ein Hörer gesagt, dass ich immer so viel stolpere. Naja, also mir geht's eigentlich ein bisschen wie dir. Ich finde, die docke ein bisschen mehr an die Inszenierung an, als an die Story. Ich finde diese Folge so ein bisschen merkwürdig auf vielen Ebenen, so ein bisschen verschroben. im Guten wie im Schlechten und freue mich eigentlich am meisten auch über den Cast. Hab da so ein bisschen Bergmonster-Flashback, ne? Wolf Rathjen, Hanni von Heiden in der Folge dabei, also Mr. Jensen und die falsche Cousine Kathleen auch wieder da.
Richtig, genau.
Das fand ich schön. Und ansonsten ist die ja schon unterhaltsam durch so ein paar verrückte Szenen auch, auf die wir gleich auch nochmal eingehen werden. Aber irgendwie hat die mich nicht richtig abgeholt. Und es gibt eine ganz merkwürdige Sache, da würde mich interessieren, was du darüber denkst, oder wir müssen auch nochmal reinhören. Wir haben ja eigentlich mal etabliert, dass Jens, obwohl er auch in New York studiert hat eigentlich nie geixt wurde. Ich würde hier aber wirklich in den Ring werfen. Sorry Leute, hier klingt er wirklich geixt in vielen Szenen zumindest.
Ja, das stimmt. Und er geht nämlich auch gar nicht so sehr auf die einzelnen Dialoge ein. Normalerweise reagiert er ja immer dazwischen.
Genau.
Und das tut Jens hier überhaupt nicht.
Der macht manchmal was anderes als ihr, finde ich.
Er klingt anders als sonst. Ja. Sehr viel ernster auch. Teilweise schon fast depressiv. Also, aber toll, das passt auch gut.
Ja, klar.
Viel zurückgenommener. Aber das ist ja auch wieder interessant, weil ich habe ja gerade von dieser Ausgangssituation gesprochen, also dieses Zweifeln des zweiten Detektivs und diese Identitätskrise. Aber ich glaube nicht, dass Jens das wusste, dass das im Buch so angelegt war. Und du hast recht, das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass er geixt wurde. Und wir haben das immer gesagt, das ist eigentlich nie vorgekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass Frau Körting natürlich gesagt hat, pass auf, Peter taucht am Anfang, auf den ersten 9 Seiten ist der alleine. Kommt ihr, Olli und du, Andreas, ihr kommt einfach mal ein bisschen später. Und es kann sein, dass Jens pünktlich um 10 da war und eigentlich angefangen hat. Und dann lief das so gut, dass man gesagt hat, okay, pass auf, hier gibt's nachher noch eine Szene mit Marble Eggborn Smith, mit dem Wolf Rathjen. Die kannst du mit ihm auch zusammen machen. Weil da, finde ich, hört man nämlich, dass er schon mit Rathjen zusammenspielt. Ja. Weil Rathjen, wir können nachher noch mal da reinhören, dann auch auf so eine kleine Verzögerung von Jens reagiert.
Ja, ja, es ist gilt nicht für alle Szenen, absolut. Aber das ist eine so interessante Erklärung.
Und dann sind wir dazugekommen, aber Jens war dann schon fast durch, könnte ich mir vorstellen.
Okay. Sehr spannend.
Vielleicht haben wir uns auch verspätet oder, also er hat das ja nicht innerhalb von einer Stunde gemacht, da brauchst du ja schon etwas mehr Zeit dafür. Nee. Aber das könnte eine Erklärung sein.
Das könnte sein. Also, und es ist, wie gesagt, er macht es ja wirklich überhaupt nicht schlecht, aber er macht so ein bisschen was Eigenes manchmal an euch vorbei. Und es ist sowohl in der alten als auch der neuen Abmischung. Ich habe beide gehört, auch vom Sound.
Er hat eine andere Dynamik.
Anders.
Ja, das
vielleicht
stimmt.
Eine andere Mikroeinstellung. Irgendwie, es ist tatsächlich ein bisschen was anderes. Also, das war so ein bisschen anstrengend, sperrig. Und dann hilft es auch für mich nicht unbedingt.
Nicht, wie Jens es gespielt hat. Das war
nein,
super.
Gar nicht. Ich meine die ganze Folge, die Gesamtfolge und wie man jetzt an dem Fall dran bleibt. Und dann hilft es natürlich nicht unbedingt, dass das hier die längste Folge ist, die wir bisher hatten von diesen Klassikern.
Das stimmt.
57 Minuten 16, wo ich dann doch auch manchmal auf die Uhr geguckt habe.
Also das ist die längste und die kürzeste ist, glaube ich, der Rasende Löwe.
Ja, genau, das hatten wir.
38 oder so.
Irgendwie sowas unter 40 war.
Ja, ja.
Gut, wir können das, ich merke schon, wir haben ein bisschen eine andere Einschätzung hier. Das werden wir im Punktesystem, Andreas, diesmal,
wie
wir es besprochen haben.
Ja,
ich habe es hier schon. Wir werden das heute mal wirklich ausführlich machen.
Ja, bin ich mal gespannt.
So, aber jetzt brauchen wir ein paar Facts von dir. Bitte sehr.
So, okay, genau, die Facts. Der verschwundene Filmstar. In Amerika hieß das übrigens im Original Thriller Diller. Thriller Diller. In England, da ist das Buch auch erschienen, auf Englisch, klar. Da hieß die Geschichte aber nicht Thriller Diller, sondern Hollywood Horror. Weil, habe ich recherchiert, Diller in Großbritannien, in einer bestimmten Region, glaube ich, irgendwo in Nordengland, auch ein bisschen heißen kann, blöd und unterbelichtet. Und dann funktionierte das natürlich nicht. Und was heißt jetzt Thriller Diller? Das ist ein ausgestorbenes Slangwort. Und bedeutet im amerikanischen Englisch so viel wie großartig, mördermäßig, hammermäßig in der Form ungefähr.
Kennt ihr das aus Michael Jackson, aus dem Thriller-Song? Da
taucht
singt
das
ja, glaube ich. Ne?
Ja,
Thriller,
genau.
Diller, wo ich mir als Kind immer war, ich dachte, das ist nur so ein Wortspiel, aber okay, das ist wirklich eine Formulierung. Im Skandinavischen gibt es tatsächlich auch. Auf Norwegisch heißt es so ein bisschen verrückt Diller.
Und was heißt Diller auf Dänisch?
Das ist
keine Ahnung. Ja, genau. Könnt ihr ja mal nachgucken, was das heißt.
Der Dillermann, guckt mal nach. Googelt das mal.
I crushed my Diller in the ice machine. Ja. Gibt's einen Song? Habe ich gesehen. Okay, jetzt aber weiter mit den Facts. Wir verquatschen uns schon wieder. Kai, das geht nicht. Also, pass auf. In Amerika, so, als Buch, im Juli 1989 erschienen und das deutsche Hörspiel ist am 19. März 1991 rausgekommen und wurde geschrieben von Megan und H. William Stein. Die haben ja auch den giftigen Gockel und den weinenden Sarg geschrieben. Jetzt kurz zum Cover, dann hören wir rein. Was hältst du von dem Cover?
Super, ich mag das total gerne. Also das ist, ich verbinde es nicht unbedingt mit der Folge, aber ich finde es ganz interessant komponiert und habe mir das die ganze Zeit angeguckt. Ich habe auch die Kassette dazu noch hier, hatte die Kassette immer in der Hand und das Cover angestarrt dabei, weil ich das sehr schön zusammengestellt und komponiert finde.
Auf dem Cover der Originalgeschichte, also aus Amerika, da sieht man Justus, Peter und Bob in einem Grab stehen. Und da ist dann eine dunkle Gestalt, die versucht, sie dann lebendig zu begraben. Hat so eine Schaufel in der Hand mit Sand. Das ist schon ganz schön heftig. Mhm. Das ist übrigens eine Szene, die im Hörspiel fehlt. Im Buch sind es dann auch nur Peter und Justus, die auf dem Friedhof stehen. Und da soll ja gedreht werden. Und dann suchen sie nach dem Kristall von Diller Rook. Das ist ja auch so ein Ding.
Ja. In dem
Mickey Rook. Also ich glaube, es gibt wirklich 25 verschiedene Möglichkeiten, diesen Namen in dem Hörspiel auszusprechen.
Und jeder, alle kommen vor.
Genau. Und das zum Cover.
Genau. Eine andere Sache, die finde ich auch erwähnenswert ist und deswegen müssen wir da, glaube ich, ein bisschen Raum schaffen, ist nämlich die neue Titelmelodie. Das berühmte ikonische Vocoder-Intro-Thema von Jan Friedrich Konrad. Und ich finde, das müssen wir tatsächlich mal ein bisschen markieren.
Der ja auch unser Bobcast-Intro gebaut hat, dürfen wir nicht vergessen.
Und deswegen haben wir ihn mal gefragt, wie es denn eigentlich dazu kam. Und Jan Friedrich erzählt uns jetzt mal ein bisschen was zu diesem ikonischen Vocoder-Thema.
Hallo Andreas, hallo Kai. Also zu dieser Titelmelodie muss ich zwei Dinge vorausschicken. Erstens, Ende der 80er Jahre galten die drei Fragezeichen noch nicht als der heilige Gral der deutschen Hörspielproduktion. Die Hörspiele hatten eine Spielkonsole-mäßig bedingte Krise. Und bei Europa wurde vieles produziert, was heute nicht mehr so einen guten Leumund hätte. Adaptionen von Fernsehserien, der größte Erfolg Knight Rider, aber auch Airwolf und The A-Team. Dafür hatte ich ja Musiken gemacht und zwar mit einer Ästhetik, für die als Referenz galt Miami Vice, die Kriminalserie mit der Musik von Jan Hammer. Also eine ziemlich elektronische 80er Jahre Ästhetik, die man heute als Synthwave bezeichnen würde, rückblickend. Also das ist das eine. Die drei Fragezeichen waren damals noch nicht mit diesem Nimbus versehen. Und zweitens, mich hatte niemand beauftragt, sondern ich habe von mir aus eine Melodie vorgeschlagen und eingereicht, weil ich selber das Gefühl hatte, dass könnte man auch knackiger machen. Das geht auch grimmiger mit mehr Call-to-Action-Gefühl. Denn so eine Detektivgeschichte, da ist ja auch Aktion und ihr kennt ja auch das Thema, das ja sagt, jetzt geht's los, wir haben einen Fall. Und das hat mir bei den Titelmelodien, die es vorher gegeben hatte, und das war ja nicht nur eine, gefehlt. Auch so ganz banales Produktionsqualität, da rauschte etwas, das findet man heute vintage, aber damals war es einfach ein Mangel, Stimmung der Instrumente und so weiter. Also damit werde ich mir jetzt sehr viele faule Eier und Tomaten zuziehen, wenn ich das jetzt sozusagen kritisch äußere. Ich dachte einfach, hier geht noch etwas besser und das Ganze hatte auch überhaupt keine kollegiale Relevanz, denn die Komponistenkollegen, die kannte ich gar nicht, hatte nichts damit zu tun, bis heute nicht, sondern ich dachte einfach, das kann ich Heike Dine Körting mal vorschlagen, was man alternativ da so machen könnte. Und als ich bei ihr einmal gewesen war im Studio, sah ich diesen Vocoder. Ich hatte mich im Geiste schon viel mit Vocodern beschäftigt und so ein Modell, diesen Roland Vocoder, hatte ich auch vorher schon mal in den Fingern gehabt, ein anderes Exemplar. Und da sah ich nun dieses, was Studioausstatter Jürgen Klever offenbar da hinterlassen hat in dem Europa-Studio und habe den kurzerhand beschlagnahmt und gesagt, den möchte ich jetzt für ein paar Wochen mal ausleihen. Und Heike Dine war so lieb, mir den zu geben. Und für mich war das eine Option, dann auch mal etwas mit Gesang zu machen, denn technisch war es für mich bis dahin gar nicht möglich gewesen, überhaupt Vocals aufzunehmen, weil ich kein Audio aufnehmen konnte, beziehungsweise immer nur beim Mastern auf die DAT-Kassette, auf die Digital Audio Tape-Kassette, einen Take mit Gitarre oder etwas Mikrofoniertem hat er aufnehmen können. Also, der Vocoder löste dieses Problem und der hat natürlich von der Ästhetik erinnert das natürlich schnell an Wir sind die Roboter, also an etwas Technoides. Aber ich kenne Vocoder auch von Pink Floyd, wo das sehr differenziert und hintergründig eingesetzt worden war, zum Beispiel auf dem Titel Dogs, auf dem Album Animals von Pink Floyd, hört man eine vokodierte Orgel, die Hundegebell macht, sagenhaft. Und ja, die Melodie lag für mich auf der Hand. Es musste irgendwie auf die drei Fragezeichen gehen. Und die Intervalle dieses Motivs war für mich klar, musste etwas mit Quartaufschwung, mit irgendetwas mit großer Sekunde und etwas mit kleiner Terz sein. Ja, das sind musikalische Fachbegriffe, aber das hat dann eben dieses grimmige, die drei Fragezeichen. Ich dachte einfach, so muss das. Das habe ich vorgeschlagen und Heike Dine hat's gefallen.
Ja, vielen Dank, Jan Friedrich Konrad. Wirklich klasse, dieses Thema. Ikonisch. Wir haben es ja dann auch, absolut, Andreas, beim Taipan tatsächlich nochmal eingesetzt, gleich am Anfang. Ja. Dann geremixed von Ben Esser, super Elektroniker-Musiker. Und es war immer ein toller Moment jeden Abend, wenn diese Vocoder da durch die Halle geballert sind.
Das war schön.
Fand ich richtig.
Werbung.
Andreas, lass uns kurz über Strom reden.
Über Strom? Warum? Ja. Stehst du unter Strom? Machst eigentlich einen ziemlich ausgeglichenen Eindruck auf mich, muss ich sagen.
Ja, es geht um den Strom aus deiner Steckdose. Ah. Mich nervt es regelmäßig, dass ich immer wieder vergesse, meinen zu teuren Stromanbieter zu wechseln.
Ja, stimmt. Denke ich auch nie dran.
Dabei kann man mit einem Wechsel zu Rabot Energy.
Rabot was?
Rabot Energy. Mit einem Wechsel dorthin können Kunden und Kundinnen bis zu 40% an Stromkosten einsparen. Mhm. Möglich ist das, weil es bei Rabot Energy einen dynamischen Stromtarif gibt. Also der Strom wird immer dann eingekauft, wenn er am günstigsten ist. Die Ersparnis wird an die Kunden und Kundinnen weitergegeben. Andere Länder in Europa haben bereits seit Jahrzehnten dynamische Stromtarife. 40% der britischen Haushalte und 50% der schwedischen Haushalte zum Beispiel.
Das klingt gut. Warum ist da bei uns noch niemand drauf gekommen?
Ja, wahrscheinlich, weil der Strommarkt in Deutschland total veraltet ist und man sich oft an teure und langfristige Tarife binden muss. Mhm. Jetzt lohnt sich der Wechsel, denn Rabot Energy ist der am schnellsten wachsende Energieversorger Deutschlands.
Ja, das klingt, wie gesagt, gut. Allerdings bin ich raus, wenn es kein Ökostrom ist.
Es ist aber 100% zertifizierter Ökostrom, lieber Andreas.
Ach, verdammt.
Ja, und außerdem könnt ihr alles ohne Risiko testen. Es gibt keine Mindestlaufzeit, also volle Flexibilität.
Ja, wenn du jetzt noch einen Gutscheincode hast.
Den habe ich, denn es gibt für alle Bobcast-Fans 4,99 Euro Rabatt im Monat. Für die ersten 6 Monate auf die Servicegebühr. Euer Rabattcode lautet Bobcast. Klickt einfach auf rabot.energy oder klickt den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Jetzt wechseln und sparen.
Danke, Kai. Und weißt du was? Ich klicke da jetzt drauf.
Werbung Ende.
Ja. Toll. So, und damit sind wir quasi in der Geschichte drin. Wir sind schon am Drehort. Peter muss Requisiten vorbeibringen und trifft als erstes einen sehr aufgebrachten Regisseur John Travis.
Wo steckt Dilla Rock?
Wo bleibt unser Wunderknabe, der Superstar? Sie haben mir garantiert, dass er pünktlich zu jedem Aufnahmetermin erscheint. Aber er ist nicht hier. Wir wollen drehen. Schaffen Sie ihn mir her, aber schnell. Ende. Margot, du versuchst es in Della Strandvilla. Okay?
Mr. Travis, ich...
Mein Junge, was hast du denn da?
Ich bin Peter Shaw. Mein Vater schickt mich. Er hat diesen Abend für die Szene mit dem Sarg ausgetüftelt.
Na, fabelhaft, Junge. Dein Vater ist der beste Trickexperte, den ich kenne.
Dilla Rogues Anschluss ist belegt, Mr. Travis. Dilla Rogue führt offenbar ein Dauergespräch.
Fahr hin und hol ihn her! Wenn es sein muss mit Gewalt. Kevin, du begleitest Margot und holst Dilla her.
Wird erledigt, John. Aber ich kenne mich nicht aus da unten am Strand.
Aber ich? Ich wohne in Rocky Beach, gleich hinter Malibu.
Okay, Peter Shaw. Dann rein mit dir ins Auto. Du fährst mit. Holt mir Dilla Rogue her! Egal wie...
Ja, und hier ist sie gleich. Unsere Hanni von Heiden spricht wieder wie eine Fernsehansagerin. Ja.
Kennen wir ja schon
sofort
aus dem Bergmonster.
Ja, Kathleen genau. Hammett. Und ich kriege sofort ein wohliges Gefühl.
Ja, fällt wieder auf durch dieses feinstoffliche Spiel, so würde ich es mal ausdrücken. Aber das hat mich eigentlich gar nicht so gestört. Ich bin sofort zusammengezuckt, als ich das Hörspiel jetzt gehört habe, als ich die Stimme von Kevin gehört habe. Hast du die Stimme erkannt? Fred Mehr?
Nein. Genau, Fred Mehr sagt mir gar nichts tatsächlich.
Eigentlich ein ziemlich bekannter Sprecher aus München. Seine Tochter Laura Mehr ist auch Synchronsprecherin und wirklich auch sehr viel beschäftigt und großartig. Fred Mehr, das ist die Stimme von Ed Harris aus Abyss.
Ah, wow.
Und der hat auch schon mal Klaus Kinski gesprochen in Cobra Verde. Und das ist die Stimme von Argus Filch, von dem Hausmeister in den Harry Potter Filmen.
Ach, tatsächlich? Okay, gut. Das ist Abyss habe ich gerade neulich geguckt. Gibt es nämlich einen Special Director's Cut. 3 Stunden, James Cameron, dieser super Tauchfilm. Ja. Fand ich klasse.
Und hat auch eine ähnliche Rolle wie dieser Filch gehabt bei Herr der Ringe. Da ist er nämlich die Stimme von dem Torwächter in Bree.
Ah ja, okay.
Und außerdem auch noch die Stimme, und das ist ja eine Stimme meiner Kindheit, er hat den Fuchs gesprochen in dieser 70er Jahre Pinocchio Zeichentrickserie. Kennst du doch, die Titelmelodie gesungen von Mary Rose, kleines Püppchen.
Unbedingt,
freches Püppchen.
Klar. Logo. Ja, auch geguckt, aber irgendwie habe ich ihn nicht im Ohr tatsächlich gehabt. Toll.
Und natürlich John Travis. Hast du das mitbekommen? Lustig ist ja, dass er am Funktelefon,
Ja.
Er sagt ja Ende und dann hörst du aber, wie er den Hörer in die Gabel legt.
Ja,
also auch genau, in der Telefonzelle ist.
Ich dachte nämlich, eigentlich ist das hier das erste Handy, was bei den 3 Fragezeichen jemals zum Einsatz kommt. Ja, Funktelefon, aber dann wird auf die Gabel gelegt.
Genau. Und das ist Rolf Becker. Im Buch ist dieser Regisseur viel jünger. Das gleicht Becker aber wirklich toll mit seinem Spiel aus. Sehr körperlich dabei und richtig in Fahrt, Adrenalin geladen. Hätte jetzt ein jüngerer Schauspieler vielleicht nicht so hinbekommen und hätte nicht diesen nötigen Dampf gehabt. Erinnert mich ja so ein bisschen an Francis Ford Coppola bei den Dreharbeiten zu Apokalypse Now. Kennst du diese Doku, die Frau von Coppola gedreht hat? Heart of Darkness, irre. Fantastisch. Das
ist irre, ja. Der hat ja auch einen Herzinfarkt bekommen bei den Aufnahmen. So, ne? Also da war ja alles dabei irgendwie. Super. Das ist echt, dass richtig der Film toll überhaupt gemacht wurde.
Fantastisch.
So, und Peter soll dann gemeinsam mit Margot und Kevin helfen, Dilla Rourke aus seinem Haus zu holen und wieder zum Set zu bringen. Und dahin führt uns Peter Passetti. Und da müssen wir jetzt mal reinhören. Passetti macht hier was sehr Seltsames in seinem Erzähler-Take.
Peter kannte das Haus tatsächlich, in dem der Star wohnte. An diesem Haus war er beim Joggen oft vorbeigekommen. Er war ein Fan von Dilla Rourke. Sie klingelten an der Tür.
Also, was bietet Passetti denn hier an? Das ist eine seltsame Intonation.
Ja, er hatte
Peter
Angst.
Peter kannte das Haus tatsächlich. Er war beim Joggen oft vorbeigekommen.
Beim Joggen.
Also es ist genau die gleiche Betonung. Auf
er hatte Angst
Satz,
vor dem Wort Dilla Rourke. Das ist, weil Frau Körting hat es nämlich hier wieder auf dem Deckblatt vermerkt. Da gibt es, glaube ich, 6 verschiedene Möglichkeiten, wie man den Namen Dilla Rogue ausspricht. Da steht sogar Rauke. Also es ist wirklich alles da. Hat Passetti, er hat einfach gesagt, okay, ich mache das jetzt, und hat sich nur auf den Namen konzentriert, dass der ordentlich rüberkommt. Ja. Und der Rest,
sehr gut,
der echt war etwas zittrig.
Ach, der hat sich am Joggen aufgehängt. Das ist Joggen fand ich auch super.
Ja.
Joggen sagt so jemand, der noch nie in seinem Leben gejoggt hat.
Ja, aber Peter Passetti war jetzt jetzt nicht der größte Joker. Er war einer der besten Sprecher aller Zeiten, Kai.
Auf jeden Fall. Und ich liebe alles, was er macht. Hier musste ich, ja, da bin ich wieder mal gestolpert. Aber ich fand es natürlich wieder toll.
Beim Joggen gestolpert.
Ja, natürlich. Beim Joggen. Mich schön auf die Dillerrauke gelegt. Mein Gott. So, und dann wird sehr interessant, was ich sehr schön finde, ist diese Szene hier, wo es dann zu quasi Budgetverhandlungen kommt zwischen dem Regisseur John Travis und dem Produzenten Marty Morningbaum.
Die Frage ist nur, wann finden wir Diller? Wenn er nicht bald auftaucht, dann kostet uns das einen zweiten Drehtag oder mehrere. Da fällt mir ein, ich habe eine neue, eine fantastische Idee. Dazu benötige ich ein paar Ratten. Möglichst fett, ein Skelett und...
Das steht nicht im Drehbuch und damit nicht im Finanzplan.
Okay, okay, aber laut Vertrag führe ich die Regie. Meine künstlerische Freiheit müssen Sie mir schon lassen. Alles klar?
Also gut, John, geben Sie in Auftrag, was Sie benötigen.
Gut so. Gut, ich benötige noch ein Auge, das von einem Zahnstocher durchbohrt wurde, und den Arm eines Affen. Nur den Arm. Besonders haarig muss er sein. Er wird eine Wendeltreppe herabkommen und...
Machen Sie, John, machen Sie, aber lassen Sie mich mit dem Quatsch in Ruhe, klar?
Genau das habe ich vor.
Tja, also ich würde wirklich gern mal diesen Film sehen. Atemberaubend 2. Fette Ratten, Skelette im Auge, der Arm eines Affen. Und besonders haarig muss er sein,
genau,
Andreas.
Das, ganz wichtig. Da ist es dann mit Francis durchgegangen. Im Buch wünscht er sich nämlich Ratten und die Skelette. Und das war Francis anscheinend ein bisschen zu harmlos. Musste für ihn heftiger sein, da wollte er noch eins draufsetzen. Aber was hat ihn geritten bei Zahnstocher und Auge? Ich glaube, da hat er sich ein bisschen von Buñuel und Dalí inspirieren lassen. Gibt auch diese legendäre Szene aus diesem Film
Andalusische Hund.
Andalou, genau. Mhm. Da wird das Auge mit einer Rasierklinge durchgeschnitten. Ja, und der haarige Affenarm. Aber dieser haarige Affenarm, das ist der Arm, der im Buch gleich auf der ersten Seite erwähnt wird. Im Hörspiel ist da nur von so einer Requisite die Rede. Und der ist dann laut Buch muskulös behaart. Ein muskulöser Affenarm aus Silikon. Und den hat Francis dann hier in der Szene untergebracht.
Mhm. Und dann tritt ein seltsam ganz in weiß gekleideter Mann auf und versucht Peter seine Ketten aufzudrängen.
Junge, du hast ein großes Problem. Gestatten Marble Eckburn Smith.
Peter Shaw.
Ich bin vollauf damit beschäftigt, mein Selbst zu finden und ihm treu zu bleiben. Und du? Was hast du mit diesem Star-Rummel zu schaffen?
Nichts. Ich
hab nur was gebraucht. Du machst dir Sorgen. Du machst dir Sorgen wegen eines Menschen, der zu diesem Film gehört. Und du bist an einen Kreuzweg gekommen. Welche Richtung sollst du einschlagen?
Wie bitte?
Nun, die Antwort ist sehr einfach. Geh überhaupt nicht weiter. Das ist für dich der schnellste Weg, ans Ziel zu gelangen. Nimm das hier.
Nein, danke. Auf Schmuck stehe ich nicht.
Das ist kein Schmuck. Nimm diesen Kristall und er wird sich auf deine Schwingungen einstellen. Höre auf den Kristall, so wie ich. Mir hat er gesagt, dass es unter all den Leuten hier nur eine Person gibt, um die du dich sorgen musst. Und das bist du selbst.
Ja, das hier ist Wolf Ratjen, der wunderbare Mr. Jensen aus dem Bergmonster.
Stephen Terrell.
Richtig.
Das Schloss, genau der gleiche
auch.
Sprecher.
Und macht das hier schön durchgeknallt, oder?
Er macht es durchgeknallt. Im Buch ist diese Figur von dem Eckburn Smith viel unheimlicher und auch ein bisschen finsterer. Der Ratjen fährt hier so ein bisschen runter in seiner Performance und gibt ihm dann sowas Skurriles und Esoterisches. Und da denke ich, das haben wir ja vorhin schon gesagt, dass die Szene wirklich zusammen mit Jens aufgenommen wurde. Hört man dann daran, dass Ratjen Jens unterbricht, als der sagt, dass er nur was gebracht hat. Und da wiederholt er den Satz, dass Peter sich anscheinend Sorgen macht. Und das steht jetzt auch gar nicht so im Skript. Und das kannst du eigentlich immer nur dann machen oder das passiert dann, wenn du zusammen spielst.
Genau. Und dann schlägt in der Geschichte die Bombe ein. Margot bringt einen Brief und das, was wir schon befürchtet haben, bewahrheitet sich. Diller ist entführt worden mit einer Lösegeldforderung und einem creepy Polaroid, wo man ihn auf den Stuhl gefesselt sieht. Und obwohl Peter da erstmal die Fragezeichen pitcht, hat Morningbaum gar keine Lust. Er will nicht, dass da irgendjemand weiter ermittelt. Und Peter zieht sich dann quasi zurück in die Zentrale und endlich tauchen auch Justus und Bob auf.
Das ist ja cool. Die Videoanlage ist fertig. Gratuliere, Just.
Aber nun hört mal. Ich habe ein tolles Ding. Dilla Rock, der Filmstar, ist entführt worden. Ich war zufällig dabei, als Marty Morningbaum, der Produzent, den Erpresserbrief bekam.
Eine Entführung? Gut gemacht, Peter. Dann ist die Spur ja noch ganz frisch. Erzähl mal.
Also, ja, so ganz frisch ist die Spur nicht mehr. Wahrscheinlich wurde Dilla schon vor 3 Tagen entführt.
Was denn? Und dann rückst du erst jetzt damit raus?
Ja, tut mir leid. Ich weiß, was ihr mir jetzt vorwerft, dass wir so ein Team sind und all das. Ja, ihr habt ja recht. Es war nur so, dass ich dachte, ich schaffe es allein.
Allein? Naja, ist ja nicht weiter schlimm, dass du schon mal deine Fühler ausgestreckt hast.
Da bin ich aber froh jetzt. Ich habe ziemlich angegeben bei Marty Morningbaum, weil sei ich der Macher und ihr nur meine Assistenten.
Peter, diese Vorspiegelung falscher Tatsachen werde ich bei dem Herrn schleunigst korrigieren.
Just. Peter, mach doch nur Spaß. Bei der Arbeit kapierst du alles immer blitzschnell. Nur bei den Witzen hast du eine lange Leitung.
So, ja, sehr schön, euch jetzt endlich vereint hier mal zu haben. Aber hier auch wieder dieser etwas seltsam krächzende Jens-Take. Aber nun hört mal, ich habe ein tolles Ding. Das klingt für mich auch wieder, als hätte er das separat und alleine gemacht.
Ja, ja, ja.
Bevor ihr dann dazu kamt. Ja. Also es ist wieder so ein gutes Beispiel davon. So, dann geht's los. Sie gehen erstmal essen und als sie zurückkommen, ist tatsächlich in die Zentrale eingebrochen worden. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass jetzt das tolle Videoüberwachungssystem hier zum Einsatz kommt und man sich dann den Einbrecher angucken kann. Jemand ist verkleidet in einer Maske. Wer ist das? Graf Dracula, fragt Bob. Wird natürlich später nochmal wichtig. Und dann fahren sie am nächsten Tag in die Hollywood-Studios zurück. Und hier müssen wir jetzt mal in eine sehr schöne Szene reinhören.
Na Justus, was sagst du zu den Filmszenen?
Was ist da zu sagen? Das Drehbuch ist Schwachsinn und der Regisseur ist übergeschnappt. Sowas passiert immer dann, wenn ein Regisseur wie John Travis mit einem auf die billige Tour zusammengeschusterten Film groß herauskommt.
Ja, das ist ja mit Teil 1 von atemberaubend. Das war ein Sensationserfolg.
Genau. Für den nächsten Film erhält so ein Regisseur dann sehr viel mehr Geld und rastet völlig aus.
Also bevor ich ausraste, weil ich kurz vor dem Hungertod stehe, schlage ich vor, dass wir zu uns fahren und etwas essen.
Bob, wenn es so schlimm ist mit deinem Gesundheitszustand, fühlen wir uns verpflichtet, dich zu retten. Wir nehmen deine Einladung an.
Kai, was hören wir da? Das soll ja ein orangefarbener Viga sein, Baujahr 77. Ist das ein Chevy, oder? Ich kenne mich jetzt mit Autos nicht so aus, aber das klingt doch eher so nach Kübelwagen aus dem Zweiten Weltkrieg oder nach
Bollerwagen,
irgendwie mit
einem Akkuschrauber. Das ist auch kein Chevrolet. Impala, ja. Wie du das letzte Mal gesagt hast bei den Comic-Dien, das stimmt schon. Inhaltlich passt es nicht. Ich mag aber diesen Autosound total. Ich
find, der hat so Francis übrigens auch hier wieder in den Szenenanweisungen vermerkt, Auto klappert, aber das war dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten.
Das klappert nur, genau. Sehr schön finde ich aber auch von Justus diese Kulturkritik an der Hollywood-Industrie, wie Sequels funktionieren. Das war sehr schön abfällig. Da merkt man, da spiegelt sich auch ein bisschen, also wir sind jetzt hier Anfang der 90er, da spiegelt sich natürlich ein bisschen auch, wie die Filmindustrie so in den 80ern war mit diesen ganzen Sequels. Und das hat man da so ein bisschen anders schon gesehen und so ein bisschen Zeitgeist weht da auch
mit. Ja, aber Justus ist ja sowieso genervt, weil er gerade wieder eine Diät macht. Erfahren wir jetzt auch gleich.
Genau. So, und dann gibt es diese tolle Szene, genau, wo Justus den Sandwich anstarrt. Mhm. Okay, wir müssen da einmal kurz reinhören und dann gibt's da eine kleine Stelle, da glaube ich, machst du was sehr Absurdes.
Aber da bin ich erstmal gespannt,
jetzt erstmal
gespannt,
was du meinst. Wir starren jetzt erstmal mit Justus den Sandwich an und dann gehen wir nochmal in die Szene.
Was ist denn los, Justus? Willst du nichts essen?
Geistige Disziplin. Ein Bestandteil meiner neuen Diät. Mhm. Mein Magen bekommt etwas, wenn mein Ich es zulässt. Zum Beweis dafür, dass ich bewusst über der Sache stehe, warte ich jedes Mal 15 Minuten, bis ich anfange zu essen.
So, ja, Andrea, und jetzt hier am Ende. Was ist denn los, Justus? Ne, sagst du auf dem Papier. Ich bin der Meinung, du verdrehst da die Anfangsbuchstaben. Das klingt für mich nach, was ist denn Jos Lustus?
Nein.
Wir müssen uns das bitte nochmal anhören.
Ja, okay.
Nochmal reinhören.
Okay. Was ist denn Jos Lustus?
So, man muss es nochmal hören. Bitte nochmal.
Was ist denn Jos Lustus?
Also, für mich ist das
absolutes Method-Acting mal wieder von Bob. Ich habe mir das natürlich wirklich super vorbereitet. Hier steht, dass die dann den Kühlschrank plündern. Das sagt ja auch Passetti. Und das habe ich gemacht. Und deswegen, der Mund war leicht voll. Da war noch ein bisschen irgendwie ein bisschen Schinken auf der Zunge. Und deswegen klingt es so. Das ist total super gespielt. Man weiß doch, was er sagen will. Das ist
doch geil. Ja, natürlich, aber halt auch toll, die Anfangsbuchstaben vertauscht, finde ich. Aber vielleicht sind die Hörer anderer Meinung. Hört euch das mal im Repeat stundenlang an.
Lasst euch von Kai jetzt nicht irritieren. Das war ganz toll gespielt. So, weiter im Text.
Toll, die Buchstaben verdreht. So, und jetzt hier, Andreas, dein Papa kommt um die Ecke. Günther König.
Hallo, Jungs.
Hallo, Mr. Andrews.
Hallo, Dad.
Hallo.
Ist noch eine Tasse Kaffee für mich da?
Ja.
Hey, 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 was ist denn das hier im Kühlschrank? Ein Adressabrief?
Wir bearbeiten den Fall, Dad.
Das ist ja interessant. Habt ihr auch schon herausgefunden, dass diese ausgeschnittenen Wörter da alle aus der Daily Variety stammen?
Daily Variety, Dad? Du meinst das Fachblatt für Film- und Fernsehleute. Sind Sie ganz sicher, Mr. Andrews?
Eindeutig, Justus. Zeitungen sind mir genauso geläufig wie dir die Kalorienwerte.
Danke, Dad. Vielen Dank.
Ich würde mich freuen, wenn ich euch geholfen habe.
Okay, also gut, da ist jetzt diese eine Stelle, da kann man leicht irritiert sein. Das Danke von Bob. Das ist zwar richtig, aber irgendwie vielleicht auch nicht richtig gespielt von mir, obwohl man hätte da was hinterher schieben müssen. Also danke, das hilft uns wirklich weiter oder irgendwie sowas. So hat man jetzt den Eindruck, Bob bedankt sich für den Zuckerstreuer, den der Vater auf den Tisch stellt oder so. Aber das ist eben auch nicht zusammen aufgenommen worden. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Und das passiert dann. Aber ich bin sehr freundlich zu meinem Vater.
Total, da ist ein großes Respekt, weil mittlerweile kennt ihr euch ja auch gut. Günther König war das ja schon.
Der hat sich mehrmals mittlerweile. Ja, steht ja auch so auf. Ah nee, das ist nämlich ganz interessant. Da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen. Wer ist jetzt eigentlich der Sprecher von Bobs Vater? Es ist Günther König. Hier steht aber auf dem Deckblatt Rolf Jülich. Und später taucht ja dann noch der Vater von Peter auf.
Ja.
Und das soll laut Deckblatt Günther König sein. Da ist einiges durcheinander geraten. Aber da werden wir nochmal drüber sprechen.
Hören wir nochmal, genau. Denn erstmal fahren wir jetzt zu dem verdächtigen Hellseher Marble Arkbone Smith. Smith ist auch ein schwieriges Wort für viele Sprecher. Es wird immer Smith.
Schmitz.
Smith.
Im Zweifelsfall.
Man macht das TH immer schon gleich am Anfang.
Genau. So. Habe ich ja schon mal erzählt. Ja, das ist doch hier bei den Waltons. Meine Schwester war doch Elizabeth. Alle hatten immer Angst, den Namen auszusprechen. Elizabeth.
Ein Killer in Synchronstudios geht um das
TH. Wenn du jemanden hast, der dir falsch vorspricht. Das kann immer wieder passieren. So, jetzt sind Sie bei Marble Edmund Smith.
Richtig, der in einem großen Landhaus in Beverly Hills, so ein Landhaus fand ich auch so schön unpassend, aber ich weiß natürlich, was gemeint ist. Da sitzt er nur mit einer Leinenhose bekleidet am Pool, der Mond geht gerade auf und die Ohren sind voller Kristalle. Wir hören mal rein.
Hoher Besuch, ich kann euch nicht hören. Meine Ohren sind mit Kristallen verschlossen.
Das ist immerhin stilvoller als Oropax.
Wartet, ich entferne die Kristalle. Oh, schon so spät? Dann ist es Zeit für meine Schwimmübungen.
Was für eine Szene. Und ich liebe dieses Geräusch, was Radchen macht, dieser kleine Stöhner, bevor er sich da in den Pool schmeißt, dieses
das ist super. Interessant ist ja auch, es wird ja wirklich von Oropax gesprochen und das steht auch wirklich so im Buch, im Original. Buch, also auf Englisch, antwortet Justus jetzt nicht, sagt er, das ist stilvoller als Oropax, sondern da sagt er einfach New Age Old Stories.
Ah, cool. Ja, genau. Das ist ein schönes, das funktioniert in Deutsch natürlich schwer, weil dieses New Age nicht etabliert ist. Ah, das ist cool.
Moment mal, stimmt ja gar nicht. Ich habe Quatsch erzählt. New Age Old Jokes.
Das Old Jokes. Ja, genau. Ah, okay, ja, genau. Ja, richtig. Sehr gut. Aber Oropax im Ohr. Okay, funktioniert. Funktioniert natürlich auch, beziehungsweise Kristalle natürlich. Also toll, wie Ratchen da durchdreht. Und hier ist auch auf jeden Fall nichts geixt. Da seid ihr alle zusammen. Das und Peter so. Muss ja, ihn ja dann ja. retten auch. Das merkt man dann.
Am nächsten Morgen rief Peters Vater in der Zentrale an. Justus, Bob und Peter waren gerade da.
Danke, Dad. Weißt du auch, wo das Geld übergeben werden soll?
Tut mir leid, mein Sohn. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß.
Ort und Zeit der Übergabe sind nur den Entführern und Marty Morningbaum bekannt. Noch. Wir werden beides herausfinden.
Ja, Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Was ist denn das bitte schön für eine Telefonklingel? Ja. Völlig falsch. Das muss zu der Zeit Telefon. Gewesen sein, als, ja. habe ich ja schon mal erzählt, Harry Rowold das Drei-Fragezeichen-Telefon kaputt gemacht hat. Und da hatten wir eben kein ja. richtiges Klingeln mehr. Da musste denn das herhalten. Eigentlich wirklich unglaublich. Und ja. dann nochmal die Frage, wer ist die Stimme jetzt von Peters ja. Vater? Habe ich ja schon erzählt. Hinter dem Namen Mr. Andrews steht hier Rolf Jülich. Mhm. Und selbst wenn die Väter, also Andrews und Shaw, vertauscht wurden, ist das hier nicht Jülich. Das ist auch nicht wie in der Geisterinsel Joachim Richard und auch nicht wie im Aztekenschwert Steffens. Laut Hörspielforscher, die wir ja wirklich sehr lieben und auch nicht missen möchten, soll das Ecki Dux sein. Aber das ist auch nicht Ecki Dux. Das ist falsch. Wer ist das also? Vielleicht haben
keine
die
Ahnung. Ja eine Idee. Oh ja, das ist toll. Wir machen mal einen Aufruf. Das ist jetzt echt für ganz findige Füchse. Hört mal genau hin.
Wer
wir wissen
sein,
nicht,
ja.
wer spricht hier Peters Vater. Man merkt eindeutig natürlich auch, dass es geixt ist. An dieser letzten Stelle finde ich, das macht er ja mit einem völlig unpassenden Pathos. Tut mir leid, mein Sohn.
Er hat
Sohn,
ja wirklich nur diesen einen Satz. Er hat wahrscheinlich wirklich, der Sprecher, hat wirklich nur diesen Zettel bekommen und da musste er eben wirklich auf Punkt sein. Und er wusste nicht ganz genau, ist das jetzt dramatisch oder um was geht's denn eigentlich in der Geschichte überhaupt? Okay, man hat ihm gesagt, Frau Körting hat ihm gesagt, er sei jetzt der Vater, aber du kannst jetzt anhand von 2, 4, 5 Zeilen kannst du nicht großartig jetzt da auftrumpfen und irgendwas Tolles herstellen. Er hat es einfach relativ einfach universal betont.
Ja, genau. Und kurz vorher gibt es auch wieder ein sensationelles Wawritschek L. Weißt du auch, wo das Geld übergeben werden soll? Super. Ja. Herrlich.
So, und dann wollen sie ja in ein Nobelrestaurant.
Genau.
Und jetzt hören wir mal, wie ein Nobelrestaurant klingt.
Hallo, wie geht's? Wir kennen uns leider noch nicht, aber irgendetwas sagt mir, dass ausgerechnet Sie mir einen Gefallen tun werden. Auch wenn es sich ein bisschen ungewöhnlich anhört.
Na, auf welchen Produzenten soll ich dich loslassen?
Nein, nicht doch. Ich möchte nur, dass Sie irgendwas auf Marty Morningbaums Jacke verschütten und uns das edle Stück dann in die Küche bringen.
Was, seid ihr nicht mehr ganz frisch? Hm? Sowas mit Marty Morningbaum? Kann ich mich ja gleich aufhängen. Was habt ihr denn vor? Seine Brieftasche klauen oder sein Adressbuch?
Nein.
Na ja, habt ihr doch nicht mehr alle.
Hey, ich bin kein Dieb. Und es geht nicht um irgendeinen Spaß, sondern um ein Menschenleben. Echt? Also bitte. Sie werden es nicht bereuen. Das verspreche ich Ihnen.
Naja, warum eigentlich nicht? Wenn Sie mich rausschmeißen, was soll's? Die Maloche hier ödet mich sowieso an.
Danke. Also bis gleich. Wir warten hier auf die Jacke.
Ja, hier erleben wir Bob mal beim Flirten. War ein zweischneidiger
Angelegenheit. Er hat ja sein nettestes Lächeln aufgesetzt, sagt
man. Ja,
also.
Genau.
Aber Sie sind dann doch eben nicht im Nobelrestaurant gelandet, sondern beim Imbiss nebenan. Da hört man jetzt Spielautomatenmusik, da wird malocht.
Ja, malocht, richtig.
Und die
genau,
Kellnerin
das ist, schon,
ist eine von den drei Damen vom Grill.
Genau.
Fehlt bloß noch André Minninger, der sich im Hintergrund eine Bockwurst bestellt.
Ja, das ist ein sehr anderes, da ist ein Working-Class-Flair.
Ja,
das ist so kein Nobelschuppen.
Aber eigentlich nicht schlecht,
Ich fand es auch sehr schön. Komisch ist nur, da ist was beim Soundmix auch irgendwie am Anfang. Bob klingt da sehr dumpf und weit weg. Irgendwie war das, weiß ich nicht, so ein bisschen vermischt da. Aber dann die Kellnerin reißt alles wieder rum. Wer ist denn diese Kellnerin? Da gibt es ja in den Credits niemanden dazu.
Da steht irgendwie leider auch nichts hier auf dem Deckblatt. Ich habe jetzt mal geguckt.
bei meinen Freunden von den Hörspielforschern. Und ja, da steht Marill Philipps. Dann habe ich wirklich Frau Körting angesimst. Frau Körting, wer ist Marill Philipps? Aber sie konnte sich leider überhaupt nicht erinnern. Und es ist auch über sie gar nichts im Internet zu finden. Marill Philipps. Ja, schade. Mhm.
Interessant, ja, dann können wir gleich einen zweiten Aufruf machen. Wer weiß was von Marill oder über Marill Philipps? Mhm. Meldet,
ich glaube, die arbeitet nicht mehr, weil die Maloche hier ödet sie ja sowieso ab.
Das ist wichtig, den Rücken krumm geschuftet da im Nobel-Restaurant.
Ja, genau.
Immerhin funktioniert der Plan, denn die drei Fragezeichen können mit Hilfe der Kellnerin diese Jacke von Morningbaum bekommen und finden da den eigentlichen Erpresserbrief, den neuen jetzt, wo ja diese Übergabe des Geldes in der Telefonzelle bei Garys Tankstelle genau beschrieben wird. Und dann kommt es zu einer, wie ich finde, sehr tollen Szene oder Sequenz, muss man ja sagen, nämlich diese Beobachtung.
Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja. Das ist auch spannungsgeladen. Das ist gut.
Fand ich spannungsgeladen, toll gemacht, dann wie auch Morningbaum mit diesem weißen Mercedes vorführt. Da gibt es auch diesen tollen Dialog. Er war alleine, wobei der Chauffeur ist ja dabei. Naja, in Hollywood gilt das als
in
alleine.
Hollywood geht das klar.
Ja, genau. Wenn die Bediensten dabei sind, das ist so gut wie alleine. Naja, und dann wird es richtig spannend. Bei den Mülltonnen werden diese Millionen versteckt und Peter muss dann ran. Das fand ich auch sehr schön. Da übernimmt Justus den ikonischen Peter-Satz und sagt, los, den schnappen wir uns, Peter. Das fand ich auch sehr schön. Naja, und der arme Peter wird dann richtig fies K.O. geschlagen.
Hinterher! Peter schafft das schon! Ah! Oh mein Gott, da ist was passiert. Peter! Da liegt er. Jemand hat den K.O. geschlagen. Oh, Peter. Peter, was ist los? Peter, bist du in Ordnung? Nun, sag doch was.
Irgendjemand hat mir was in den Magen gerammt. Ich glaube, die Tatwaffe war ein Koffer mit 1 Million Dollar.
Dann ist der Kerl also weg.
Ich konnte ihn jedenfalls nicht aufhalten.
So, genau. Und anschließend fährt Peter mit Justus und Bob zum Filmstudio. Die verstecken sich da unter einer Plane und Peter sitzt am Steuer. Dann treffen sie auf diesen Wachmann. Das ist übrigens Günther Flesch. Günther Flesch heißt er ja.
Ah, echt? Das, ja,
das ist Günther Flesch.
Okay,
in so einer ganz kleinen.
Habe ich mir nämlich auch notiert, Szene. Wer ist der Wachmann.
Genau.
Super. Okay.
Und dann landen sie in Morningbaums Büro und dann durch diese Wiederholungstaste werden sie dann mit Diller Rook verbunden. Und Peter fällt ein, dass er diesen Marble kennt. Der war ja früher Catcher der Schwergewichtsklasse. Und plötzlich bekommt Bob einen hysterischen Lachanfall. Da hören wir mal kurz rein.
Kollegen, jetzt fällt mir ein, woher ich Marble kenne. Ja, Marble ist ein Catcher der Schwergewichtsklasse, den ich früher im Fernsehen gesehen habe.
Und ich lache mich tot. Der macht jetzt auf Hellseher.
Was war da los?
Es ist natürlich immer ganz falsch. Wenn da steht, ich lache mich tot, dann ist es wirklich das Dümmste, was man machen kann, ist blöd zu lachen.
Du hast es komplett so gedeutet. Ich lache mich jetzt einfach mal tot.
Aber das darfst du nicht so spielen. Das darfst du nicht so spielen. Du musst dann, du musst das ungläubig spielen oder fassungslos und dann den zweiten Teil mit Fragezeichen versehen. Also, ich lache mich tot. Und der macht jetzt einen auf Hellseher, so musst du es spielen. Du darfst ja nicht lachen. Ich hoffe mal, das war wirklich nur eine Probe, die ist dann versehentlich mitgeschnitten worden und dann aus Versehen in der Mischung gelandet, weil das ist wirklich schlecht. Merkt euch bitte, niemals lachen, wenn da steht, ich lache mich tot. Großer Fehler.
Ja, schön für Sie. Die Versicherung wird wohl zahlen, aber die ahnt natürlich nicht, dass die Entführung nur vorgetäuscht war.
Ach, wie dumm. Jetzt habe ich doch das Glas fallen lassen. Aber das war nur, weil ich so überrascht war. Wie hätte ich damit rechnen können, dass ihr euch im Filmgeschäft so gut auskennt?
Eine vorgetäuschte Entführung ist Betrug, Mr. Morningbaum.
Versicherungsschwindel nennt man sowas.
Du nimmst den Mund zu voll, Justus Jonas. Und ich kann dir nur raten, sag sowas nicht in der Öffentlichkeit, sonst bringe ich dich vor Gericht. Sowas muss man erst mal beweisen können.
Ja, das spielt Helmut Ahner als Martin Morningbaum. wirklich sehr, sehr, sehr gut. Er spielt das wirklich so mit Zeigefinger. Also man merkt so richtig, der mit dem ist nicht zu spaßen. Auch ganz anders und viel ruhiger als Captain Joy zum Beispiel aus dem Roten Piraten oder Oscar Slater aus dem Superwahl. Nicht so überdreht und so fahrig. Und eigentlich am Anfang mochte man den Marty Morningbaum, aber jetzt merkst du, okay, man ist dann doch ziemlich erschrocken, dass der was im Schilde führt. Und der Auftakt mit diesem Glas, was runterfällt, ich denke mal, da fällt ja wirklich dieses Glas runter, aber du hörst, es ist definitiv eine volle Flasche. Da hat man wahrscheinlich ausprobiert, da hat man wahrscheinlich gesagt, okay, wir lassen wirklich mal ein Glas erklingen, wir hören, wie ein Glas runterfällt. Es hat dann aber nicht die Wucht gehabt und dann hat man gesagt, nein, man nimmt ein anderes Geräusch. Das ist nicht identisch mit einem Glas, aber es bringt einfach viel mehr Dynamik da rein und es klingt gut.
Hat ein bisschen mehr Wumms gehabt und passt natürlich auch zum Hollywood-Produzenten, der da mit der ganzen Pulle da steht.
Natürlich Dom Perignon, das ist ja ganz klar.
Absolut, und die fällt ihm dann vor Schreck aus der Hand. Ich fand das auch eine tolle Stelle, weil wir natürlich wissen jetzt hier, dass es da um Versicherungsbetrug geht. Justus hat ja dieses Schreiben aus dem Büro geklaut.
Aus Versehen hat er es in der
vorher
Hand.
Aus Versehen ein bisschen konstruiert.
Bleibt kleben.
Ja, genau.
An den Fingern.
Aber das ist ganz interessant, weil sie dann richtig von Morningbaum so den Wind aus den Segeln genommen kriegen, der einfach das so abprallen lässt und sagt, haut ab hier.
Ja. Schreit.
Und man dann wirklich diese besondere Situation hatte, das fand ich wirklich ganz schön im Hörspiel, wo sich Peter Vorwürfe macht, wo er sagt, ich habe total versagt. Wir haben den Fall irgendwie, glaube ich, hier gerade versemmelt. Und man bleibt so sitzen mit der Frage, ist das der erste Fall, den die Fragezeichen verlieren? Aber dann, nein, kommt Acton Smith im Sportwagen vorbei und sagt hier, tja, Hollywood liebt solche Typen wie mich. Übrigens, kommt doch auf die Party. Ihr braucht nur ein weißes Hemd, Sonnenbrille und Jeans. Mhm. Damit kommt ihr garantiert in diese Party, die
von John Travis
genau richtig, schmeißt. Genau. Und dann sind wir bei dieser Party und erfahren dann natürlich, dass Travis auch so eine Art Racheakt vorhat, weil er Diller ausliefern will mit seinem Frühwerk, mit diesem peinlichen
Vorführen.
Film.
Ja, genau. Und genau, da müssen wir rein, diese Sounds sind
unbedingt
ja sensationell.
Toll, genau.
Der Horrorstreifen war tatsächlich denkbar schlecht gemacht. De La Rourke trat in einer Vampirmaske auf. Es war eine Maske, die den drei Detektiven sehr bekannt vorkam.
Kennt ihr die Maske?
Kommt mir verdammt bekannt vor.
Genau. Diese Maske und dieses Kostüm trug De La Rourke an Halloween. An dem Abend, als er in unserer Zentrale herumwütete.
Nämlich als Einbrecher im Vampirkostüm. Und keineswegs in der Gewalt von Entführern.
Und wir haben die Sache auf Video. Und wenn wir jetzt schnell sind, können wir Dilla vielleicht ein Geständnis abluchsen.
Super Idee, Justus. Aber wie?
Dabei spielst du eine wichtige Rolle, Peter. Du wirst jetzt ganz schnell zur Zentrale fahren und das Videoband holen.
Ja, das ist richtig creepy, oder? Das ist echt.
Ja, und diese schräge Stummfilmmusik, das erinnert so ein bisschen an die Musik vom Blauen Phantom im Gespensterschloss. Aber dann natürlich noch dieses Sound. Diese ganze Kinosaal-Akustik ist wirklich großartig. Mhm. Und fantastisch ist es, wenn du genau sowas hinbekommst. Ich finde, besser geht es auch gar nicht, weil diese Sounds müssen ja aus irgendeiner Library kommen, gehe ich mal stark davon aus. Wenn du das findest, besser geht's definitiv nicht.
Genau.
Schade ist eigentlich, dass die Szene nicht länger ist. Ich hätte gerne mehr noch von diesen Sounds gehört. Die sind toll.
Fand ich auch. Die haben mich total erinnert an den Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, The Uninvited. Das ist aus den 40er Jahren. So ein ganz klassischer Gruselfilm. Ja. Ein amerikanischer, glaube ich, wo es um so eine Familie geht, die in so einem Haus in Cornwall Geistererscheinungen erlebt.
Ah, okay.
Eine super creepige Szene ist auch, da hört man immer so ein Wimmern und Schreien von so einer Frau im Haus.
Okay.
Und das hat mich hier echt dran erinnert. Das soll ja cheap sein, fand ich aber für mich zumindest echt gruselig. Das hat mich so ein bisschen angefasst irgendwie. Das fand ich echt ganz schön. Und dann kommt Hanni van Heiden und sagt, fantastische Bildführung, Travis.
Ja. Obwohl es wirklich nur die Aufnahme einer Überwachungskamera ist. Gut, das ist natürlich humorvoll gemeint. Kommt jetzt nicht so rüber, aber da ist ja sowieso, da geht alles drunter und drüber.
Und dann sind wir ja auch schon im großen Showdown. Diller wird entlarvt. Er kann sich da eben nicht rausschlängeln. Er erfährt gleichzeitig noch, dass Morningbaum ihn eigentlich übers Ohr hauen wollte, denn der hat natürlich 20 Millionen von der Versicherung bekommen und nicht 2, wie er Diller erzählt hat. Und dann, finde ich, ist das so ein Showdown voller Overacting, oder? Hier sind
sie stehen
alle
natürlich dann auch noch auf der Bühne und werden beklatscht.
Ja, am Ende klingt es so, als würde die komplette O2-Arena applaudieren. Aber das fand ich sehr schön, wie Justus da, nein, Mr. Morningbaum, Zuhörer finden Sie nur auf der Polizeiwache. Und Bob, du auch toll, sehr emphatisch. Sie haben ausgetrickst, Mr. Morningbaum.
Ja, ich war immer froh, wenn ich was sagen konnte. Ich habe ja in der Folge wirklich nicht besonders viel. Es ist wirklich immer nur so kleine Sätzchen, aber das ist eben Crimebuster.
Ja, und da hast du auch das meiste rausgeholt am Ende aus diesem Satz.
Ich habe sogar so toll gemacht, dass ich die Buchstaben vertauscht habe, wie du ja schon festgestellt hast.
Genau, also man ist dann, ja, wenn der Applaus aufbrandet, dann freut man sich ja wieder.
Die drei Detektive so, Andreas, waren klasse, ja.
Sie war klasse, wie immer. Und jetzt sind wir auch mal klasse und machen endlich mal das, was wir immer schon angekündigt haben. Jetzt komm, ich hole mal hier unser Punktesystem.
Nein, von machen wir das heute?
Rocky Beach Museum of Arts von der lieben Lisa. Die hat ja hier eine Riesenauswahl. Wir müssen ja nicht alle Kategorien machen, aber so ein paar. Gehen wir
also
jetzt
mal. Also machst du das doch jetzt
durch.
Nicht so richtig? Machst du das nur so?
Doch.
Ja, doch, okay.
Ich mache es schon richtig, aber ich meine,
wenn du sagst, mal. Du machst jetzt nur ein paar Kategorien, dann machst du es so, dass du gewinnst oder wie. Aber du weißt ja, ich muss gewinnen.
Wir haben ja diese Killer-Kategorie hier am Ende. Optional droht Andreas zu verlieren. So. Ja, plus 50 Punkte. Aber wir gucken erstmal. Also, Frage. Passt der Folgentitel zum Inhalt?
Total.
Ja oder nein? Ja. Ne? Plus 5 Punkte. Da sind wir uns einig. Okay, sehr gut. Nimmt der Klappentext zu viel vorweg? Ja oder nein?
Bis auf die Tatsache, nicht. Dass es da atemlos heißt und dann atemberaubend im Hörspiel behauptet wird.
Aber Fehler
das hat damit eigentlich nicht so viel zu tun.
Nee. Ich würde sagen, nein. Also was ist er? Genau, plus 5 Punkte. Jetzt haben wir 5. Wie finde ich das Cover? Passt es zur Folge? Haben wir schon drüber gesprochen?
Ja, finde ich sehr gut.
Ich auch. Kriegen wir beide 10 Punkte. Kann ich mit der Folge einen Bezug zu einem Stanley Kubrick-Film?
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Was?
Nee, ist welchen ganz klar, denn? Der behaarte Arm. Der behaarte Affenarm aus 2001.
Ah, super.
Die Szene im Weltraum, ist doch wohl ganz klar. Plus 500
das
Punkte.
Das ist gut. Plus 2001 Punkte, haha. Nein, du kriegst plus 20 Punkte. Ich war zu doof. Mhm. Ich muss mir dann minus 20 Punkte geben. Ich habe das jetzt nicht. Wie gefällt mir die Folgenmusik?
Ja,
sehr gut,
sehr gut
mir persönlich.
Doch, absolut.
Da sind ein paar tolle, natürlich haben wir das Jan Friedrich-Thema zum ersten Mal, aber ich finde auch hinten raus sind ein paar tolle Klassiker-Stücke. Hat mir gut gefallen. Warte mal, da gibt es plus 5 Punkte. So, nächste Kategorie. Gibt es Logikfehler?
Nein. Alles total logisch. Nächste Frage.
Okay. Nein, alles passt einwandfrei, heißt es hier. Plus 20 Punkte. Ja, okay, gut. Ich schließe mich mal an. Werden Begriffe falsch ausgesprochen?
Begriffe?
Nein, aber Buchstaben werden vertauscht. Kai plus 40 Punkte.
Okay, Dilla Rauke auch manchmal. Okay, unterschiedlich ausgesprochen. Ja, okay.
Ja, genau, so kann man es sagen. Achtung, hier, tolle Kategorie. Spricht einer der drei Fragezeichen plötzlich mit komischem Akzent? Zum Beispiel Peter Wienert. Ein Wawritschik-Ädel haben wir
ja
schon entdeckt.
Haben wir schon.
Olli sagt auch einmal Material, schön berlinernd. Ja,
okay,
also...
Doch.
Ach nee, guck mal hier, das ist schön. Ja, aber es ist halt einfach süß anzuhören.
Ja, das
plus
ist es auf jeden
Punkte.
Fall
genau
süß.
So machen wir das. Plus 5. So, was haben wir hier noch? Gibt es einen Abschlusslacher?
Nein. Nicht von den drei Fragezeichen, aber von dem Publikum. Die lachen und johlen ja, weil die drei Fragezeichen die tollsten sind auf der Bühne. Mehrere eigentlich sogar. Da würde ich sagen,
ja, stimmt.
Wie viele Punkte gibt's?
Da gibt es plus 10 Punkte, wenn es keinen gibt. Merkwürdig. Ja,
auf jeden Fall gibt es 10 Punkte mal 10, sind 100. Ja, das sind ja auf jeden Fall 10 Leute, die auf jeden Fall lachen. Das ist der Abschlusslacher. Ich will unbedingt gewinnen, Kai. Los.
Ich habe jetzt schon den Überblick. Hier auf meinem Zettel sind nur wahllose Zahlen im völligen
Chaos.
Die sind
so schlecht, ey. Das gibt's doch
okay,
gar nicht.
Also.
Aber Kai, dafür habe ich wieder mal gewonnen. Gibt's nicht extra Punkte dafür? Nochmal?
Warum habe ich überhaupt mitgeschrieben, Andreas? Das ist ja eigentlich das Lächerlichste. Gut, das Andreas schön. Fröhlich ja. gewinnt das Punktesystem zum verschwundenen Filmstar. Und ich würde sagen, Andreas, wir gehen jetzt mal was essen. Lass uns mal gemeinsam ein Sandwich anstarren. Und wir hören uns.
Ich bin jetzt noch mit Simon verabredet, mit Simon Jäger. Der kommt
wirklich?
Mir. Ja, ja, der kommt jetzt gleich.
Start ihr gemeinsam ein Sandwich an.
Das wird super. Ich werde Hühnerkeulchen machen.
Toll. Dann mal viel Spaß. Ich versuche jetzt noch unser Punktesystem zu addieren und wir hören uns wieder beim nächsten Bobcast zum riskanten Ritt. Macht's gut und guten Appetit.
Ciao. Das ist der Bobcast mit